Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Februar 1993.
Heute ist der 4. Februar 1993. Wir haben eigentlich viel zu verkünden in der nächsten ganzen Stunde, bevor sie auf die Hälfte wahrscheinlich gekürzt werden soll, jedenfalls in der Wiederholung. Deswegen fangen wir sofort an. Es gibt eine ganze Reihe von Kurzmeldungen, dann gibt es einen längeren Beitrag zu den weiteren Entwicklungen um den Mord an Kerstin Winter. Schließlich gibt es einen Bericht zu einem Prozess, der morgen stattfinden wird. Anlass ist die Besetzung der Vauban-Kaserne im September des letzten Jahres.
Dann wird es geben, nochmal einen Rückblick auf die Lichterkette vom...
Das war nicht zu hören.
Aha, bin ich nochmal dran? Bin ich jetzt drauf? Gut. Dann gibt es also was über einen Rückblick auf die Lichterkette vom vergangenen Samstag. Und zwar, was die Europa-Union ist, wer hinter der Europa-Union steckt und welche Vertreter sie hier im Raum Freiburg haben. Dann einen internationalistischen Beitrag über die Lage in Jugoslawien, über die Debatten zurzeit über militärische Einsätze oder nicht. Es gibt einen interessanten Vorschlag der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsgegner aus München. Darüber also später was in dem Beitrag.
Als fünften Beitrag Stefan Waldberg und die derzeitigen politisch-diplomatischen Bemühungen. Da gibt es einen Ansatz, der von dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses aus Bonn betrieben wird. Und zum Schluss, wenn die Zeit noch reicht, etwas über die neuen zwei Probewochen bei Radio Dreieckland, die ab nächsten Montag anfangen sollen. Und das alles in der folgenden Stunde. Und erreichbar sind wir auch noch unter der Telefonnummer 0761, das ist die Vorwahl für Freiburg, dann 31028.
Brandanschlag in Köln. Auf drei Häuser in Köln wurden in der vergangenen Nacht ein Brandanschlag ausgeführt. In den Wohnungen dieser Häuser sind türkische Familien und Aussiedler aus Polen untergebracht. Verletzt wurden bei dem Anschlag Angehörige der türkischen Familie. Die Häuser sind völlig unbewohnbar und die Bewohnerinnen in städtischen Nordquartieren untergebracht. An die Wände der Häuser wurden faschistische Parolen gesprüht, was die Polizei aber nicht davon abhält, auch darauf hinzuweisen, dass eine Parole "Nazis raus" lautet, was dann für die Polizei bedeutet, wieder in alle Richtungen zu ermitteln. Diese Formulierungen sind uns im Zusammenhang mit dem Mordanschlag auf Kerstin Winter schon sattsam und widerwärtig genug bekannt. Es wäre nicht verwunderlich, wenn es bald hieße, dass die ganzen faschistischen Mordbrennereien der letzten Jahre und Monate sowieso von den Linken ausgeheckt wurden, sowie Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln, deutet es darauf hin. Die Unverschämtheiten müssen zurückgewiesen werden. Wenn die staatlichen Beamten nicht in der Lage sind, ihre Aufgaben wahrzunehmen, muss man sie zu anderen Tätigkeiten abstellen. Oder ist es deren Aufgabe, die Spuren zu verwischen und falsche Fährten zu legen?
Schikanen gegen Flüchtlinge. Schikanen prägen den Alltag von Flüchtlingen in der BRD. In Friedrichshafen befinden sich zurzeit die Flüchtlinge im Hungerstreik, weil ihnen statt einer finanziellen Beihilfe Nahrungsmittel ausgeteilt werden. Jede Form gesellschaftlicher Betätigung wird ihnen so genommen. Es bleibt ihnen nur, Tag und Nacht in den Asylkasernen zu hocken und an ihrem Futterpaket zu knabbern. Zusammenkunft mit Freunden aus der BRD und anderen Ländern in der Stadt und anderes wird ihnen nicht möglich sein. Das ist ja auch die Absicht der Nahrungszuteilung statt Geldzahlung. Die Flüchtlinge sollen isoliert gehalten werden, ohne Kontakt nach draußen, damit man drinnen in den Asylkasernen ungestört damit ihnen umspringen kann. Ein anderes Beispiel ist aus München bekannt. Dort teilte das zuständige Landratsamt im Januar für eine Woche keine Essenspakete mehr aus. Begründung: Die Flüchtlinge hätten ihre Räume nicht geputzt und würden angeblich das Essen verkommen lassen. Ein Behördensprecher erklärte dazu ohne Skrupel: Dies sei der Versuch, Zitat, die Asylbewerber zur Vernunft zu bringen und wieder Ordnung herzustellen, Zitat Ende. Gegenüber Kritikern dieser Maßnahme hieß es, man hätte ja geprüft, dass niemand hungern müsste. Die Regierung von Schwaben prüft zurzeit diese Strafaktion. Wenn die Flüchtlinge nicht von schlechten Essenspaketen abhängig wären und ihre Mahlzeiten von der Sozialhilfe selbst kaufen könnten, wäre viel geholfen. Und ganz in der Nähe in Kandern ist von einem weiteren Fall von Schikane zu berichten. Das zuständige Landratsamt ist zur bemerkenswerten Auffassung gekommen, dass die Flüchtlinge eine Feuerversicherung zu zahlen hätten. Diese Böswilligkeit einer solchen Anordnung ist dem unteren Beamtenkader entweder nicht bewusst oder sie betreiben es mit voller Absicht. Was für perfide bürokratische Überlegungen stecken hinter diesen Anordnungen? Sind es die Flüchtlinge letztlich selber schuld, wenn auf sie Brandflaschen fliegen? Und sollen sie etwa die Auswirkungen des rassistischen Anschlags noch aus der eigenen Tasche zahlen? Mager ist der Betrag schon, den sie bekommen. Aber die Bürokratie ist sich nicht zu dämlich, das mit solchen Maßnahmen wieder zurückzuholen.
Marguerite Duras wegen Beleidigung verurteilt. Die französische Schriftstellerin Marguerite Duras ist wegen Beleidigung der rechtsradikalen Front National von Jean-Marie Le Pen von einem Gericht in Paris zu einer Geldstrafe von 6.000 Franken verurteilt worden. Die 78-Jährige hatte im April 1992 in einem Zeitungsinterview gesagt, diese Leute sind Mörder, Schweine, das Pakt der modernen Zeiten. Die Front National stehe für neuen Faschismus. Das Gericht befand in seinem am Dienstag gefällten Urteil, bei den Äußerungen handele es sich um überlegte und wiederholte Beleidigung.
Kriegsverbrecher erhalten ihren Besitz wieder. Das Berliner Verwaltungsgericht hat entschieden, die von der sowjetischen Besatzungsmacht enteigneten Kriegsverbrecher bzw. ihre Erben haben Anspruch auf Rückgabe der früheren Immobilien im Ostteil Berlins. Ein weiterer Schritt in Richtung Umkehrung der Kriegsfolgen. Während sich die einstigen Sieger über das faschistische Deutschland heute auf der ökonomischen wie politischen Verliererseite befinden, werden nun, irrsinnig aber konsequent, die Nachfahren der wirtschaftlichen Gewinner deutscher Eroberungsfeldzüge mit dem Lohn des Verbrechens beglückt. Deutsche Richter billigen den Vermögensverwaltern des Kriegsverbrecherkonzerns IG Farben 53 lukrative Grundstücke zu, darunter das Filetstück Pariser Platz am Brandenburger Tor. Dem Rechtsnachfolger der Rüstungsfirma Hermann Göring, heute Preußen AG, wird Zugriff auf das Haus der Demokratie eingeräumt. Während Westberliner Richter die schreckliche Kontinuität deutscher Vergangenheit auf ostdeutschem Boden vollstrecken, hüllt sich die Landesregierung in Schweigen, vermeidet als Nichtverfahrensbeteiligte jeden Kommentar.
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Februar 1993.
Nächste Kurzmeldung beschäftigt sich mit Kurdistan. Viele verschiedene Massaker-Reporter erreichen uns, zum Beispiel der Bericht über das erneute Verschwinden eines Journalisten von der Zeitung Özgürgündem, über Konterguerilla-Morde und Angriffe auf die Zivilbevölkerung von den sogenannten Dorfschützern. Dies soll aber nicht Gegenstand sein, sondern ein Hungerstreik, der derzeit von Delegierten des kurdischen Nationalparlaments in Brüssel vor dem Europaparlament stattfindet. Dort sind etwa 700 Menschen, insbesondere kurdische Menschen, in einen Hungerstreik getreten und sie stellen folgende Forderungen: Protestaktionen gegen Folter, Massaker und Zerstörung der Städte und Dörfer in Kurdistan sollen verstärkt werden. Die Morde durch die Kontraguerilla, die gezielt patriotische und demokratische Persönlichkeiten unseres Volkes ermordet, sollen verurteilt werden. Entschieden soll man sich einsetzen für die Lösung der Kurdistan-Frage auf demokratischer Basis und Ausübung von Druck auf die Türkei. Sie fordern außerdem die Entsendung von Delegationen des Europaparlaments und der verschiedenen Nationalparlamente nach Kurdistan. Die Abgeordneten, die im Exil des kurdischen Parlaments gewählt worden sind, beteiligen sich allesamt an diesem Hungerstreik in Brüssel seit dem 27. Januar.
Bürgerforum prangert Zagreb an. Die Menschenrechtsorganisation Europäisches Bürgerforum hat am Montag in Straßburg Folter und Verfolgung von Oppositionspolitikern und Nicht-Kroaten sowie Diskriminierungen von Serben und Moslems in Kroatien angeprangert. Als schwerster Fall in jüngster Zeit wurde in dem Bericht anlässlich des Besuchs des kroatischen Außenministers beim Europarat die Ermordung des führenden Mitglieds der Sozialdemokratischen Union Kroatiens, Krivukova, am 17.12. angeführt. Nach Zeugenberichten seien in Zagreb und Istrien 6000 Häuser im Besitz von Serben aus Rache getötet worden. Interessanterweise berichtet die serbische Zeitung Breme kürzlich von Vertreibungen und Gewalttaten gegen Moslems durch serbische Chetniks. Unter anderem hieß es, dass die Moslems ihre Häuser und Autos zu Spottpreisen verkaufen mussten. Serben, die sich mit den Moslems solidarisierten, seien von den Chetniks ermordet worden. Deutet sich hier eine neue Linie in der Belgrader Politik an? Seit der nun gescheiterten Bosnien-Konferenz kann vermutet werden, dass die Belgrader Regierung auf stärkeren Konfrontationskurs gegen die Chetnik-Banden in Bosnien gehen will.
Israel. Am Wochenende ging im Kibbutz Givat Lahavot der 22. Parteitag der Kommunistischen Partei Israels zu Ende. Der Kongress war wegen interner Auseinandersetzungen um die Bewertung des Zerfalls des realen Sozialismus in Osteuropa um 2 Jahre vorgezogen worden. In Erklärungen wird die Gleichberechtigung der arabischen Minderheit in Israel gefordert. Die Kommunistische Partei will sich weiter für den nationalen Befreiungskampf des palästinensischen Volkes sowie die jüdisch-arabische Einheit innerhalb der eigenen Reihen stark machen. An die eigene Partei und an Friedensaktivisten erging der Appell, sich für die Rückkehr der deportierten 400 Palästinenser einzusetzen. In einem Friedensplan wird die Realisierung der UN-Beschlüsse über den Rückzug Israels aus den besetzten Gebieten gefordert. Die PLO müsse als legitime Vertreterin der Palästinenser an allen Friedensverhandlungen beteiligt werden. Den Vorstellungen der Kommunistischen Partei Israels entsprechend soll der Westteil Jerusalems künftig die Hauptstadt Israels, der Ostteil Regierungssitz eines unabhängigen Palästinenserstaates sein. Zwischen beiden Teilen müsste der freie Zugang zu den religiösen Städten vereinbart werden. In einer Erklärung zur internationalen Lage heißt es, die USA als Weltgendarm versuchten mit zeitweiligem Erfolg den Entwicklungsländern ihre neue Weltordnung aufzuzwingen. Der Zerfall des realen Sozialismus bedeutet nicht den Tod des Kommunismus. Zusammengebrochen sei jedoch ein System, das aus den Lehren von Marx, Engels und Lenin ein leeres Dogma gemacht haben. Die Kommunistische Partei Israels ihrerseits bejaht die Anpassung dieser Lehren an die Verhältnisse in Israel und dem Nahen Osten.
Zum Schluss dieser Kurzmeldung der Hinweis auf 2 Demonstrationen. Die eine am 6. Februar in Freiburg, Beginn Augustinerplatz um 12 Uhr. Ein Aktionsbündnis Schüler und Schülerinnen vermutlich gegen Ausländerfeindlichkeit ruft dazu aus Freiburger Schulen, um sich gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus zu wehren. Nachdem gestern Abend schon 4000 Leute auf einem Solidaritätskonzert Freunde statt Feinde erschienen waren, soll es also am Samstag für weitere praktische Aktivitäten gegen den alltäglichen Rassismus gehen. Hoffentlich werden viele aus Freiburger Schulen ab 12 Uhr am Augustinerplatz in Freiburg anwesend sein. Aufgerufen wird weiterhin vom gleichen Kreis zu einem Treffen am Montag, den 8.2. um 20 Uhr in Freiburg in der evangelischen Studentengemeinde, um dort weitere Pläne zu machen. Wesentlich weniger werden sich wohl aus Freiburg auf den Weg nach Paris machen. Auch dort ist zu einer Demonstration aufgerufen. Ein kurzer Auszug aus dem Demonstrationsaufruf gegen den Faschismus.
Die Stunde ist gekommen, in der sich all jene zusammenfinden müssen, die die Ausgrenzung und die Verhöhnung der Menschenwürde nicht hinnehmen. Heute werden wir, in Frankreich wie in Europa, durch die Mobilisierung aller Bürger die Gleichberechtigung durchsetzen.
Ein Sonderbus fährt von Straßburg nach Paris. Der Kontakt zu dieser Demonstration läuft über Daniel Matt in 0781 30 76 0. Das war die Telefonnummer. Ich glaube, es ist in Offenburg.
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Februar 1993.
Die Leistungen des Landeskriminalamts von Baden-Württemberg und der Staatsanwaltschaft in Freiburg. In der letzten Woche schlug das LKA zu. Nachdem eine Woche zuvor Kerstin Winter von bislang unbekannten Überbringern mit einer Paketbombe getötet worden ist, hatte die ermittelnde Behörde nichts Eiligeres zu tun, als das persönliche und politische Umfeld von Kerstin Winter zu ermitteln. Es interessierte sie zum Beispiel, ob Kerstin Lesbe war, ob sie von ihrem Freund geärgert worden sei, ob etwa aus diesen Motiven auch die Bombe zusammengebaut sei, um sie zu töten. Dann schlugen die Ermittler zu. Sie kannten sich im linksradikalen Umfeld aus. Ihr Chef war der Leiter der Staatsschutzabteilung und Terrorismus, ein gewisser Herr Borz. Seit letzten Donnerstag wurde er in Freiburg gesichtet. Von ihm stammten zuvor auch schon die verdächtigen Thesen mit der RIM oder dem direkten Wohnumfeld, aus dem die Bombe stammen sollte. Am Freitagabend letzter Woche verhafteten sie den Freund von Kerstin, nachdem sie ihn bislang unter dem Vorwand, als Zeuge vernommen zu werden, ausgeforscht hatten. In großen Aufmachern berichteten daraufhin verschiedene Presseorgane über die Festnahme, als sei damit schon alles aufgeklärt. Es war ja auch Samstag und die Staatsanwaltschaft hatte zudem noch einen Wochenend-Bereitschaftsrichter zu täuschen versucht, um den Haftbefehl zu erwirken, damit dann auch wieder einmal die Öffentlichkeit von ihren hinterhältigen Verstößen und Vorstößen beeinflusst werden konnte. Der Wochenendrichter hatte nicht alle Informationen vorgelegt bekommen. Er erließ aufgrund windiger Indizien den Haftbefehl. Die Staatsanwaltschaft und das LKA klatschten Beifall. Was wollt ihr denn? So wimmelten sie Fragen von Kritikerinnen ab. Der unabhängige Richter hat doch rechts gesprochen. Oder recht? Oder etwa nicht? Schon hier konnte man der Meinung sein, nachdem die These von der angeblichen Täterschaft der RIM erst erfunden, dann aber wieder ausgemustert werden musste, dass auch diese neuerliche These, der Freund habe doch ein Tatmotiv, schnell in sich zusammenbrechen würde. Aber erst einmal war die Presse in diese Richtung dirigiert worden. Und die Öffentlichkeitsarbeit der Infogruppe Kerstin hatte bis dahin nicht viel vom LKA-Wirbel oder nicht viel diesem LKA-Wirbel entgegenzusetzen. Erst am Samstagnachmittag der letzten Woche zog dann der Anwalt des inzwischen Verhafteten vor die Presse und schoss sich auf die Ermittlungsmethoden von LKA und Staatsanwaltschaft ein. Er berichtete über eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Ermittlungsbehörde und über Verhörmethoden, die auf Inquisition hinauslaufen. Das reichte aber noch nicht aus, um den Spuk zu stoppen. Am Sonntagabend fand dann spontan, um dem Verhafteten die Solidarität auszudrücken, vor dem Knast in Freiburg eine Demonstration statt, die lautstark und schnell die Grüße über die Mauer schickte. Auch das reichte noch nicht aus, obwohl sich hieran dann am letzten Montag und Dienstag zumindest in der Badischen Zeitung eigene Erörterungen anschlossen, dass die Vorgehensweise von LKA und Staatsanwaltschaft wohl nicht so leicht zu verstehen wären. Der bislang verantwortliche Redakteur Joachim Sterz war offensichtlich in Urlaub geschickt worden. Allein die Staatsanwaltschaft blieb noch am Dienstagnachmittag bei ihrer Version, dass alles hieb- und stichfest sei. Man habe dicke Anhaltspunkte und der Öffentlichkeit sei noch nicht einmal alles bekannt. Dunkel wurden also weitere Indizien in den Raum spekuliert, die dem Verhafteten zur Last gelegt werden sollten. Das war der ermittelnde Oberstaatsanwalt Fluck, der dies am Telefon verkündete. Und sich sicher war, sie hätten den Richtigen in der Kiste, auch wenn viele Fragen ungeklärt waren. Er bat auch noch, doch die zuständige Haftrichterin anzurufen, um sich dort nach dem nächsten Haftprüfungstermin zu erkundigen. Ein paar Stunden später war die Theorie dieses Oberstaatsanwalts vollkommen in sich zusammengebrochen. Uwe war wieder draußen, noch bevor die LKA-Fritzen überhaupt ihre Pressemitteilung dazu verfasst hatten. Alles hatte sich schneller zu einem Windei entwickelt, als sie wohl selbst geglaubt hatten. Dazu der Anwalt von Uwe auf einer Pressekonferenz am gestrigen Abend.
Das Landeskriminalamt hat auch in weiterer Hinsicht die Öffentlichkeit irregeführt. Sie kennen diese Geschichte mit den fehlenden Teilen eines Feuerlöschers vom Arbeitsplatz meines Mandanten. Wenn man sich damit mal befasst mit den Dingen, war gestern Abend da, hab mir das mal angeschaut, dann steht dieses angeblich hochbrisante Beweismittel noch heute Abend da. Das ist noch nicht mal weggeschafft worden, weil man sich von vornherein offensichtlich darüber bewusst war, wie wenig Qualität das Ding hat. Diese angeblich fehlenden Teile, die fehlen dann schon seit Jahren. Und da sage ich auch, das ist dem Landeskriminalamt von vornherein klar gewesen. Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wie ein Polizeibeamter so dumm sein kann. Gleiches gilt für das Schriftgutachten, auf das sich das Landeskriminalamt bezogen hat. Das liegt mir jetzt vor, das kam von vornherein zum vorläufigen Ergebnis, dass sich eine Schrifturheberschaft meines Mandanten nicht ausschließen lässt. Das bedeutet, dass eine derartige Hypothese bedeutet oder weist in die Richtung der Täterschaft von 40 Millionen Bundesbürgern von insgesamt 80. Ich will zum Abschluss nochmal darauf hinweisen, dass durch die tendenziösen Ermittlungen des Landeskriminalamts ein tatsächlicher Fahndungserfolg erschwert wurde. Ob er vereitelt wurde, wird die Zukunft zeigen. Fest steht für uns, oder ich denke, es lässt sich objektivieren, dass die Polizei völlig unzureichend in Richtung Neofaschisten ermittelt hat. Fest steht nicht, dass Neonazis oder zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, dass Neonazis die Täter waren.
Nun gibt es einige Dinge, die eigentlich noch geklärt werden müssen. Zum Ersten, der ermittelnde Oberstaatsanwalt war nicht mehr für ein Interview zu sprechen. Es wurde verwiesen an den Behördenleiter, einen Oberstaatsanwalt Isaac. Das gibt zu der Vermutung Anlass, dass der Oberstaatsanwalt Pflug nicht mehr auskunftsberechtigt ist, was er zuvor, wenn auch verstockt, immerhin gemacht hat. Wird dieser ermittelnde Oberstaatsanwalt nun endlich abgelöst, was bitter nötig wäre? Er war ja gleichzeitig auch noch der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft. Mit welcher Anordnung hat sich eigentlich nun das Landeskriminalamt aus Baden-Württemberg-Stuttgart in die Ermittlungen eingemischt? Es war wohl sehr schnell entschieden, dass die Freunde aus Stuttgart sich das Ding an Land ziehen. Ob damit aber auch die Abteilung Staatsschutz und Terrorismus an den Ball kam, erscheint kaum logisch, schafft aber immerhin den Boden für die Ermittlungen in linken Kreisen. Es ist auch schon eine Frechheit eigener Güte. Noch am Tag, wo der Freund von Kerstin entlassen wird, versucht das LKA weiterhin in linken Kreisen ihre These zum Beispiel von der PKK und Türkei zu verifizieren. Wo also alle Indizien, die es gibt, nicht in linke Zusammenhänge deuten, ist das LKA am Ausforschen und Rumsuchen, um genau diese Position weiter zu verfolgen. Hier wäre der zuständigen Abteilung im LKA dringend einen Zwangsurlaub nahezulegen. Diese Art von Schwachsinn gehört ans Tageslicht geholt. Auch heute noch und ein weiteres Beispiel, ein Anruf bei der Infogruppe. Sie wollten dort nun ihre Ermittlungen weiterführen. Sie wollten wissen, gab es am 28. Januar eine Veranstaltung? War Kerstin Winter Mitarbeiterin bei Radio Dreieckland? Gibt es eine Verbindung zu Stefan Waldberg und Kerstin Winter? Das also Fragen, die den Ermittlungsnotstand des LKA wohl deutlich offenkundig machen, wenn sie nun inzwischen bei der Infogruppe Kerstin anrufen. Aus ihrer Giftküche stammen zum Beispiel folgende Erfindungen. Diese These RIM, die Spekulationen über die These PKK, über dies inzwischen auch in türkischen Zeitungen wiederzufinden. Die These vom Feuerlöscher am Arbeitsplatz, obwohl dies noch Montagabend frei dort zu besichtigen war. Bei einem so brisanten Beweisstück, wie hörten es vorhin durch den Rechtsanwalt. Die These von der kaum transportfähigen Bombe, weshalb sie wohl aus dem nächsten Umfeld, Wohnumfeld stammen müsse und so weiter. Alles diese Thesen, mit denen sie der Ermittlungsbehörde in Freiburg dann in die Irre führten und auch den Haftrichter im Dunkeln ließen, kommen also aus der Giftküche der LKA-Behörden aus Stuttgart. Noch gestern war der nun allein auskunftsberechtigte Oberstaatsanwalt als Behördenleiter der Staatsanwaltschaft nicht mal im Bilde, was diese Detailfragen angeht. Er musste jedenfalls auf das LKA verweisen. Ähnliche Qualitäten hörten wir schon die ganze letzte Woche über. Nur noch einmal ein Beispiel, wie dort argumentiert wird. Einerseits der Staatsanwalt Meyer, andererseits der Oberstaatsanwalt Isaac.
Ich kann nur sagen, dass er eben draufstand und dass es eine Organisation gibt, die diese Kürzel als Bezeichnung verwendet, das ist Ihnen und mir bekannt.
Mir war auch nicht genau erkennbar, ob der Begriff, den Sie als Mord bezeichnen, identifizierbar ist.
Doch, das ist, da können Sie davon ausgehen, ja.
Also das ist eindeutig.
Ich würde es als eindeutig bezeichnen, ja. Weil, das Original ist mittlerweile weiter vervollständigt. Mhm. Also man muss davon ausgehen, dass es so ist. Also da bestehen keine vernünftigen Zweifel mehr, dass es was anders heißen könnte. Mhm.
Wir sprachen letzte Woche mit einem Staatsanwalt Meyer, der eindeutig meinte, dass der Absender unter diesem Begriff Mordrim identifiziert worden wäre. Das hätten alle Papierschnipsel, die zusammengetragen worden wären, erbracht.
Das war wohl die Auffassung, dass nach diesem ersten Gutachten der letzten Woche derjenige, der Schreiber war, der in Haft war. Ja? Und dass dann Rim im Prinzip nichts anderes war als eine falsche Fährte. Mhm. Das war wohl die Auffassung von Herrn Meyer. Mhm.
Ist denn von Ihnen zu der damaligen Zeit bereits überprüft worden, ob unter diesen Schriftzeichen eventuell auch germanische oder sogenannte Runenzeichen identifizierbar gewesen wären?
Diese Relikte dieser Adresse, die liegen in Stuttgart beim Landeskriminalamt, da sind Schriftsachverständige dran und ich bin sicher, dass die diese Dinge in sämtlichen Richtungen begutachten. Mhm.
Hier geht's also weiter. Der Oberstaatsanwalt Isaac aus Freiburg hat mal wieder keine Ahnung, muss ans LKA nach Stuttgart verweisen. Daran schließen sich etliche Fragen, die die Qualität dieser Ermittlungsarbeit betrifft. Und es schließt sich insbesondere die schwerwiegende Frage an, ob durch die Erfindung und falschen Fährten die LKA-Fahnder nicht letztlich den Tätern in die Hände gearbeitet haben oder, noch schlimmer, decken sie direkt oder indirekt die Täterschaft mit dieser Art von Ermittlungsarbeit? Inzwischen dürfte ja hinreichend bekannt sein, dass nachdem 14 Tage ins Land gestrichen sind, nicht einmal mehr das ursprüngliche Erinnerungsvermögen bei eventuellen Tatzeugen oder Zeuginnen vorhanden sein kann, da durch umfangreiche Finden und Fehldeutungen die direkte Wahrnehmung nicht mehr gegeben sein wird. Andererseits ist seit gestrigen Pressemitteilungen der Infogruppe Kerstin von einer sogenannten heißen Spur die Rede, die der Staatsanwaltschaft und dem LKA vorliege. Danach soll in einer Freiburger Müllkippe vor längerer Zeit eine Gruppe von Neonazis beobachtet worden sein, wie sie Unkrautex und Schwarzpulver ausprobierten. Ob das allerdings die heiße Spur ist? Wer vermag das zu sagen? Dass hier schon seit längerer Zeit gezündelt wird, ist bekannt. Dass hier auch Wehrsportübungen durchgeführt werden, ist ebenfalls bekannt. Dass sogar von einer Aktion Sauberes Deutschland zu einer Art Bürgerwehr gegen die Autonomen aufgerufen worden ist, ist auch bekannt. Ob dies allerdings das LKA besonders interessiert, ist eher fraglich, da sie auf diesem Auge blind sind. Bis heute ist von Ihnen nicht einmal bekannt gegeben, was aus den offenbar umfangreichen Durchsuchungen am 19. Januar 1993, also 3 Tage vor der Paketbombe im südbadischen Raum, bei verschiedenen neonazistischen Kreisen geworden ist. Eine gestrige Anfrage bei dem LKA erbrachte lediglich den Hinweis, da werde noch ermittelt. Ein wenig vertrauenerweckendes Ergebnis. Zusammenfassend also: Die Ermittlungsbehörden, sowohl in Freiburg als auch in Stuttgart, haben die Öffentlichkeit getäuscht. Sie haben die Ermittlungen aktiv behindert, indem sie falsche Fährten legten. Sie haben damit die Aufklärungsarbeit, die ohne diesen Spektakel sicherlich einfacher gewesen wäre, praktisch unterlaufen. Das erfordert Konsequenzen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Februar 1993.
Sigrid Durchschnitt lebt in Freiburg, ist verheiratet und ihre Tochter Lisa geht schon in die Schule. Sie wohnt im Sanierungsgebiet Sedernviertel und befürchtet, die Miete nach Fertigbau der KTS gar nicht mehr bezahlen zu können. Durch den Solidarpakt soll ihr das Wohngeld gekürzt werden. Da die Lebenshaltungskosten ständig steigen, geht sie nun halbtags arbeiten. Sie wird von ihrem Chef häufig sexuell belästigt, aber sie hat zu lange nach einer Halbtagsstelle gesucht. Sigrid ist betroffen über die Gewalttaten gegen Flüchtlinge. Im Fernsehen hat sie gehört, dass das Asylrecht geändert und dadurch alles besser werden soll. Aber das sagen sie ja nach jeder Wahl.
Asiya Shakti musste mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern Fatima und Nawal aus Algerien fliehen. Wegen der beschwerlichen Flucht konnten ihre Eltern nicht mitkommen. Außerdem vermisst Asiya besonders ihre Freundinnen. In der BRD angekommen, wurde sie von Lager zu Lager weitergeschoben. So kam sie über Karlsruhe nach Freiburg in das Bezirkssammellager in der Vauban-Kaserne. Gleichzeitig erschrak sie über die Mauern und den Stacheldraht um das Lager, ebenso über die Kontrollen am Eingang. Bei der Anhörung blieben ihr und ihrem Mann nur 20 Minuten, um ihren Asylantrag zu begründen. Die Verständigung war schwierig, denn der Dolmetscher sprach einen anderen Dialekt.
Mit dieser Gegenüberstellung beginnt ein Flugblatt, das heute von einer Frauen- und Lesbengruppe verteilt wurde. Parallel zu einer Straßentheateraktion vor dem Freiburger Amtsgericht sollte das Flugblatt auf einen Prozess morgen am 5. Februar aufmerksam machen. Der Prozess gegen zwei Hausbesetzerinnen, die im September 1992 ein Haus auf dem Vauban-Gelände, das als Bezirkssammellager dienen sollte, besetzten. Der Vorwurf gegen sie lautet Hausfriedensbruch. Zur Erinnerung, die Medienhetze und die kräftigen Sprüche vieler Politikerinnen der letzten Jahre sollte uns glauben machen, dass die reiche BRD von einem Heer von Flüchtlingen überströmt wird. Die »Das Boot ist voll« Trommel wurde kräftig gerührt. Im Oktober 1991 wurde dann das Asylbeschleunigungsgesetz beschlossen und wenig später auch umgesetzt. Das Ziel, schnelle Abschiebungen, das Bezirkssammellager soll es ermöglichen. In Freiburg auf dem Vauban-Gelände befinden sich eins von vier Bezirkssammellager in Baden-Württemberg. Die Besetzung dieses Lagers sollte noch einmal auf die unmenschliche Unterbringung der Flüchtlinge und auf die Asylpolitik hinweisen. Morgen, wie gesagt, findet der erste Prozess statt und, so ist es angekündigt, es wird über die aktuelle Situation in den Lagern berichtet sowie über die Flüchtlings- und Migrantinnenpolitik der BRD. Während der Aktion im September 1992 wurden zwei Häuser besetzt. Eines von einer gemischten Gruppe, also von Männern und Frauen gemeinsam, und ein Haus nahmen Frauen und Lesben für sich. Sie schreiben in dem schon erwähnten Flugblatt:
Wir sind Frauen und Lesben, die sich zusammen für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung, ohne Unterdrückung und ohne sexistische Gewalt organisieren. Wir wehren uns gegen die Hetze von Politikerinnen und Medien, die Menschen auf der Flucht für die sozialen und wirtschaftlichen Probleme in der Bundesrepublik verantwortlich machen. Wir wehren uns gegen Politikerinnen, Wirtschaftsbosse und Männer, die weltweit die Lebensbedingungen von Frauen, Kindern und Männern bestimmen und zerstören. Wir kämpfen gegen Faschismus und ihre Stimmen in der Politik, die Menschen anderer Herkunft oder Hautfarbe, Behinderte, Lesben, Schwule und Linke durch ihre Beschlüsse und Angriffe bedrohen oder gar töten.
Also morgen, 5. Februar um 9 Uhr vom Amtsgericht in Freiburg, Saal 1. Aber das letzte Wort wird nicht im Gerichtssaal gesprochen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Februar 1993.
Am 30. Januar fand in Freiburg, wie zuvor bereits in vielen Städten, eine Lichterkette gegen Fremdenhass statt. Aufgerufen zu der Lichterkette hatte als erste Organisation die Europa-Union. Der Europa-Union gibt sich als überparteilich, was sie allerdings nachweisbar nicht ist. Sie benutzt spontan ehrliche Betroffenheit von Personen gegen faschistische Anschläge und rassistische Politik und versucht, sie politisch zu nutzen. Tatsächlich wird diese Aktion Lichterkette keine Konsequenzen in der politischen Landschaft haben, solange sie nicht mit konkreten Forderungen für die Minderheiten in der BRD eintritt. Die Europa-Union hält bewusst und geschickt den Inhalt außen vor, denn sonst konnte sie nicht zu einer solchen Lichterkette aufrufen. Der Vorsitzende der Europa-Union des Kreises Emding, Albrecht Jäger, Mitglied der CDU und Bürgermeister von Sasbach, behauptet am 9. September 1992 laut Badischer Zeitung:
Die derzeitigen Konflikte haben sich laut Europa-Union zwar an der sprunghaft gestiegenen Zuwanderung entzündet, dennoch müssen sie so gelöst werden, wie sie einem den Idealen der humanistischen und Rechtsstaatlichkeit verpflichteten Grundwesen würdig sind.
Jäger äußerte weiter:
Dass Fremdenhass, politischer Extremismus und Rassismus wie Antisemitismus mit der gesetzlichen Ordnung der BRD unvereinbar seien und daher kompromisslos abgelehnt werden.
Die Europa-Union behauptet also, die Flüchtlinge seien schuld an den derzeitigen Konflikten und nicht die permanente Hetze von Politikern fast aller Parteien in den letzten 2 Jahren gegen die Flüchtlinge. Nun wird zwar der Fremdenhass und Rassismus abgelehnt, wie er sich unter anderem in den Tausenden von Anschlägen ausdrückt, Jäger von der Europa-Union allerdings plädiert für eine saubere Lösung nach humanistisch-rechtsstaatlichen Grundsätzen. So äußerte Jäger am 13. Oktober 1992 in der Badischen Zeitung:
Eine Grundgesetzänderung ist längst überfällig, denn das Asylrecht ist nach dem Krieg unter ganz anderen Voraussetzungen geschaffen worden. Es hat nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun, heute auf die Gegebenheiten zu reagieren.
So also stellt sich das Mitglied der Europa-Union Jäger die saubere Lösung ohne Molotow-Cocktail vor. Asylrecht abschaffen, Ausländer abschieben. Frage: Welchen Zwecken dient die Lichterkette? Am Rande sei noch bemerkt, dass Jäger sich auch aktiv engagiert, den Europagedanken à la Maastricht zwischen dem Böhmerwald und dem Erzgebirge zu verfestigen. So kam es bereits zwischen Konservativen des Landkreises Annaberg-Buchholz in Sachsen und Komotau in der Tschechoslowakei zu einer politischen Initiative. Der stellvertretende Vorsitzende der Europa-Union im Landkreis Emmendingen, der auch zu der Lichterkette in Freiburg aufgerufen hat, ist ebenfalls Bürgermeister. Gaugenrieder, Bürgermeister von Emmendingen, Geschäftsführer der Wohnbaugesellschaft Emmendingen und seit einer Woche stellvertretender Bezirksvorsitzender der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU Südbaden. Er äußerte in einem Streitgespräch vor ca. 2 Monaten mit dem grünen Mitglied Kreuzen Emmending Folgendes:
Es ist ein Ammenmärchen zu glauben, dass es eine Knappheit von Waffen in der Welt gibt. Wo kriegen wohl die Serben ihre Waffen her? Die Türkei kann sich überall Waffen besorgen.
Gaugenrieder wurde befragt, was er von Waffenlieferungen an die Türkei hält. Nach dieser Aussage gewinnt man den Eindruck, es sei besser, die Deutschen machten die Waffengeschäfte als die anderen. Zu dem Krieg in Kurdistan äußerte er:
Wer will denn 5 Staaten zerstückeln? Nirgendwo in der Welt haben die Kurden Verbündete.
Somit legte Gaugenrieder klar, auf welcher Seite die Europa-Union steht. In der letzten Maiwoche 1992 hatte die FDP Emmendingen und die Republikaner am Ort zu einem Gespräch eingeladen. An diesem Gespräch nahm auch der Bürgermeister der Stadt Emmendingen, Gaugenrieder, teil. Laut Badischer Zeitung vom 29. Mai 1992 verhielt sich der Bürgermeister folgendermaßen:
Wenn der Bürgermeister betrachtet, wen er die eben erst entstehenden städtischen Wohnungen an der Milchhofstraße demnächst bewohnen lassen muss, dann nennt er die Forderungen der Republikaner verständlich, dass die Deutschen nicht benachteiligt werden dürfen.
Und weiter unten:
Auch Gaugenrieder findet es toll, dass dieses Gespräch mit den Republikanern stattfindet und erfordert, den Zustrom an Asylbewerbern auf 0 zu bringen, weil die entsprechenden Wohnungen nie gebaut werden können.
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Februar 1993.
Jugoslawien. Es mangelt wirklich nicht an Begründungen für einen militärischen Einsatz westlicher Militäreinheiten zur Beendigung der Metzeleien auf dem Balkan. Erst jüngst meldete sich der Mailänder Politiker Calvati im italienischen Fernsehen mit der Enthüllung: Der Krieg in Ex-Jugoslawien behindert das Leben vieler Osteuropäer. Eine wirklich tiefschürfende Erkenntnis von Seiten des italienischen Politikers. Makaber wird diese Aussage aber erst dadurch, dass besagter Calvati vor nunmehr 8 Jahren seinen Posten als Staatssekretär aufgeben musste, weil ihm nachgewiesen wurde, mit der international operierenden Drogenmafia zu konspirieren. Calvati sitzt nun im Gefängnis. Sein karitatives Bangen um die Menschen in Osteuropa steht im Zusammenhang mit den Trachten der Drogenkartelle, die im Zuge der Privatisierung im ehemaligen RGW-Raum Firmen aufkaufen, dort schmutziges Geld waschen und in den jeweiligen Fabriken eine Lohnsklaverei betreiben. Die Drogenmafia spezialisiert sich im ehemaligen Ostblock zunehmend auf Mohnanbau, etwa in Zentralasien und Rumänien, oder die Produktion von Amphetaminen in Polen und im Baltikum. Nun ist durch den Balkankrieg auch die sogenannte Drogenroute gefährdet. Calvati fordert nun die westlichen Militärherren dazu auf, zur Sicherung der Lohnsklaverei und des Drogentransfers einzugreifen. Nach UNO-Angaben sind die neuen Balkanstaaten überaus anfällig für Korruption und böten sich als Transiträume für den Drogenhandel geradezu an. Schon bei jeder Waffenruhe würden neue, verheerende, feste Drogennetze geknüpft. Der Ruf nach militärischer Intervention verstummt nicht und wird in den letzten Tagen immer lauter. Vergisst man dabei aber denn nicht, dass die Balkankrise nicht nur eine hausgemachte Angelegenheit ist. Frühzeitig hatten sich die westlichen Staaten in den Konflikt eingemischt und die Widersprüche zusätzlich angeheizt. Erst hatte man Kroaten, Serben, Musulmanen und so weiter wie Kampfhunde aufeinander scharf gemacht, dass sie aus kulturellen, ethnischen, historischen, politischen, religiösen, wirtschaftlichen und diversen anderen Gründen viel zu verschieden seien, um einander im gemeinsamen Staat zu ertragen. Dann schloss man die Verhetzten in der Arena ein und was kommen musste, ließ nicht lange auf sich warten. Wo Sarajevo war, ist ein Friedhof und ein Trümmerhaufen, der zu Ehren seines Urhebers einmal Genscher City heißen wird. So beschreibt es zu Recht Wolfgang Port in seinem neuesten Buch »Das Jahr danach«. Der Ruf nach dem Waffengang der Bundeswehr oder anderer westlicher Einheiten greift an den wirklichen Interessen dieser Staaten vorbei und ist hilflos naiv. Selten hört man aber von anderen Initiativen, die sich aus dieser Fangschaltung der bürgerlichen Propaganda, die einem den Waffengang als einziges Mittel präsentieren, unterscheiden. Zum Beispiel gibt es eine Initiative der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsgegner, DFGVK aus München, die einen anderen Weg vorschlägt. In einem Brief an Verteidigungsminister Rühr schlagen sie vor, die Bundesrepublik solle alle Soldaten im ehemaligen Jugoslawien dazu auffordern, zu desertieren. Die BRD bietet jedem Deserteur Bleiberecht sowie eine Extrabelohnung an, wenn er Waffen, Munition oder anderes kriegstaugliches Gerät mitbringt. Der DFGVK geht es mit diesem Vorschlag nicht um billige Effekthascherei, sondern darum, auf ein ernstes Problem hinzuweisen. Einerseits wirft die Bundesregierung Serbien permanent vor, der Hauptkriegstreiber zu sein, andererseits erhalten aber serbische Deserteure in der BRD kein Asyl. Anstatt die serbischen Deserteure, die die Kampfkraft der Armee schwächen, zu unterstützen, wird der Ruf nach einer militärischen Intervention immer lauter. Dieses schizophrene Verhalten wird von der DFGVK in dem Brief an den Verteidigungsminister angegriffen. Es heißt dort unter anderem weiter:
Wie viele Menschenleben ist die Bundesregierung bereit, für eine Militärintervention zu opfern? Darüber denkt die Regierung im sicheren Bonn vielleicht nicht nach. Aber die zukünftigen Betroffenen, die Freundinnen, die Eltern und Kinder derer, die im Krieg ein Bein, einen Arm oder gar das Leben opfern müssen? Vielleicht wären diese auch bereit, für den oben vorgeschlagenen Auskauf der serbischen Armee zu spenden und bei der Unterbringung der Deserteure tatkräftig zu helfen, um die hohen Kosten für die verschuldete Bundesregierung zu senken. Bedenken Sie bitte auch, dass eine Intervention ausländischer Mächte mit antiserbischer Stoßrichtung viele Serben wieder zur serbischen Armee treiben würde, die sich jetzt einem sinnlosen Bürgerkrieg verweigern, die aber bereit wären, ihre serbische Heimat zu verteidigen. Oder ist das Ziel der Bundesregierung, dass möglichst viele Serben im Lande bleiben und Krieg spielen können? Der bisherige Umgang mit serbischen Deserteuren hierzulande deutet allerdings in diese Richtung. Asyl erhalten sie nicht, weil die Wehrpflicht zu Recht bestünde und die Bestrafung für Fahnenflucht keine politische Verfolgung sei. Nur in Hessen werden sie geduldet, in Bayern zum Beispiel nicht. Oder ist es Ziel ihrer Politik, dass ihr Name einst verknüpft sein wird mit einer neuerlichen deutschen Blutspur im Balkan?
Soweit zu einem Vorschlag der Deutschen Friedensgesellschaft aus München, einem etwas anderen Beitrag von hier aus zu leisten, als ständig mit dem Säbel der Bundeswehr zu rasseln.
Was haben Hans Stärken von der CDU und Stefan Waldberg von Radio Dreieckland gemeinsam? Nichts, das ist wohl klar. Trotzdem gibt es eine Verbindung. Hans Stärken, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bonner Parlament, war in der letzten Woche in der Türkei, um dort die Möglichkeiten einer, wie er sich ausdrückt, Kulanzregelung nach Abschluss des Verfahrens mit der türkischen Regierung zu erörtern. Was dabei herausgekommen ist und wer Hans Stärken eigentlich ist, wir haben danach gefragt, als er zurückkam. Zunächst erstmal wollen wir uns bemühen, Hans Stärken sich selber vorstellen zu lassen.
Anders, ich bin selbst mal Auslandskorrespondent gewesen. Da hat man schon dafür Sorge getragen, und das hat sich ja auch gezeigt, wie wichtig das war, dass man sich des Rechtsschutzes auch der der deutschen Institutionen versichern konnte, indem man einfach sagt, ich befinde mich da und da im Lande.
Also ein ehemaliger Mann vom Fach, der sich in der Regel, so nannte er das, an die Kleiderordnung in dieser Welt halten wird. Aber Hans Stärken von der CDU hat noch einen zweiten Titel.
Ich bin ein freier Parlamentarier. Ja? Also der Ausschuss hat den Fall noch gar nicht drauf gehabt. Der ist ja im Plenum behandelt worden in der Fragestunde. Und das hat also vorerst mal gereicht, um die Position zu klären. Im Übrigen weiß jeder, dass jetzt die zweite Instanz läuft und dass man erst wieder mit Nutzen etwas machen kann, wenn diese Sache möglichst bald abgeschlossen ist.
Soweit also zu der Selbstvorstellung von dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses. Wir wollten dann allerdings auch nochmal genauer wissen von diesem Hans Stärken von der CDU, wie weit er eigentlich ausreichend und zutreffend informiert ist. Da kamen einige Merkwürdigkeiten dabei heraus. Er schildert zunächst erstmal:
Die Botschaft hat hier, ich habe das im Einzelnen festgestellt, nicht nur ihre Pflicht getan, sondern sie hat sich sehr engagiert in der Sache eingesetzt.
Ein konkreter Punkt, der uns zu Ohren gekommen ist, bezog sich auf die Information Berichterstattung gegenüber dem Auswärtigen Amt. Konkret geht es um einen Besuch, den der Botschaftsvertreter am 19. November gemacht hat bei Herrn Waldberg.
Ja.
Der Stefan Waldberg hat bei diesem Besuch ausführlich über die vorgenommenen Folterungen im der ersten Haftwoche berichtet. Dieser Bericht ist nicht weitergeleitet worden an das Auswärtige Amt.
Das Auswärtige Amt hat umfassend berichtet, auch mitgeteilt. Das sind ja nun auch interne Vorgänge. Da sollte man, ich weiß gar nicht, wer in solche Sachen überhaupt die Nase reinstecken kann. Aber mir hat man also mitgeteilt, dass er selbst diese Behauptungen aufgestellt hat. Das ist auch dem Auswärtigen Amt mitgeteilt worden.
In diesem Fall zeigt sich Hans Stärken also schlecht informiert, denn tatsächlich hat die deutsche Botschaft in Ankara über die Folterungen an Stefan Waldberg während der ersten Haftwoche nicht berichtet. Ein zweiter Punkt bezog sich auf die umgekehrte Information des Auswärtigen Amtes gegenüber der deutschen Botschaft. Es gab am 14. Januar eine Anfrage im Deutschen Bundestag eines SPD-Abgeordneten. Acht Tage später war die deutsche Botschaft über die damit bestimmte Positionsbestimmung der deutschen Regierung noch nicht informiert.
Aber selbstverständlich. Ich habe den ganzen Vorgang nachvollzogen. Sie war verständigt, obwohl ich also mich mit bestimmten Auskünften, die da auch von Seiten der Regierung erteilt worden sind, nicht identifizieren kann. Ich kann natürlich also eine Polizeihaft, da kann ich sagen, da geht also südlich vom Stachus einiges nicht so wie in anderen Ländern, das mag auch alles so gewesen sein. Aber das Gerichtsverfahren als solches, da würde ich dringend raten, zunächst jetzt die zweite Instanz, die ja läuft, nun abzuwarten. Die Herren wissen, dass da auch noch weiter Besuch möglicherweise der meinige kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass man in der Türkei großen Wert darauf legt, dass jetzt ein rechtsstaatliches Urteil zustande kommt.
Der Herr Stärken kündigt also einen weiteren Besuch in der Türkei an und so wie er meint, will er dann auch nach Diyarbakir zu Stefan Waldberg fahren. Sein Rat an die türkischen Behörden wird sein, zunächst erstmal dieses Revisionsverfahren, wie er sagt, rechtsstaatlich durchzuführen und dann anschließend an den Abschluss des Revisionsverfahrens findet er folgende Möglichkeit doch ganz akzeptabel.
Also mein Rat jetzt schon an die Türken ist, also möglichst schnell, wenn das Urteil eine Sache sei, dann sich großzügig zu zeigen und abzuschließen.
Es gibt aber keine vergleichbare Situation bislang, oder?
Es gibt sehr viele.
Die aus der Türkei?
Auch aus der Türkei.
Aber
also warum? Weil alles, was wirklich geregelt wird, nicht auf dem Potsdamer Platz oder am Bonner Marktplatz verkündet wird, sondern in aller Stille verläuft. Denn alle Leute haben dann am Ende das Bedürfnis, nun das nicht wieder hochzuziehen und zu einem erneuten zu einer Art Komplikation der Beziehungen werden zu lassen.
Dies scheint ihn zu stören. Nachdem auch die SPD und die PDS sich in dieser Sache engagiert haben, muss doch auch die CDU rein. Und warum er sich besondere Erfolgsaussichten ausrechnet, das schildert er auch.
Wenn einer bei den Türken das erreichen kann, dann glaube ich, gehöre ich zu denjenigen, die das ermöglichen können.
Also der Mann meint, die Türkei soll sich doch großzügig zeigen.
Und wenn das abgeschlossen ist, dann wird man sehen müssen, dass er dann möglichst schnell da abgeschoben wird.
Sie sprachen die Möglichkeit, Zitat, einer Kulanzregelung an. Was verstehen Sie darunter?
Dass die Türken sagen, na gut, er ist jetzt verurteilt worden, wir wollen damit deutlich machen, dass das alles nicht rechtens ist, auch so einfach über die Grenzen rüber zu rutschen. Aber wir sehen ein, das hat nicht viel Sinn, die Sache jetzt weiter in der Öffentlichkeit zu halten, möglichst rasch Schluss.
Er will möglichst schnell Schluss machen mit der Sache und dabei stört ihn insbesondere auch die Öffentlichkeit. Und außerdem will er erreichen, dass sich auch deutsche Journalisten, wenn sie in die Türkei reisen, zuvor bei der Botschaft in Ankara anmelden und auch erzählen, was sie in der Türkei alles machen wollen, damit die deutsche Botschaft dann über ihren Geheimdienst, dem türkischen Geheimdienst wiederum, Nachricht geben kann.
Was die Sache natürlich auch erschwert hat, ist, und das sehen wir nicht gerade besonders gerne, ist, dass die Journalisten, die sich in solche gefahrvollen Situationen begeben, sich vorher nicht einmal bei der Botschaft melden, sodass die nachher also die größten Schwierigkeiten hat, sich unter dem Vorgang überhaupt etwas vorzustellen.
Und also auch die öffentliche Behandlung der Situation von Stefan Waldberg verurteilt in Diyarbakir scheint ihn doch erheblich zu stören, wie die folgende Frage zeigt.
Es gibt trotzdem auch in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit Kritik an dem Verhalten der Botschaft.
Ich weiß, was PDS und andere da alles machen. Nehmen Sie mir das bitte nicht übel. Es wird alles kritisiert, nicht wahr? Ich kann nur raten den Leuten, die sich so wahnsinnig viel Mühe da vor Ort geben und nicht auch noch mit sowas in den Rücken zu fallen. Das fördert die Lust nicht. Es ist nämlich so viel Zeug auf diesem Gebiet dort unten tätig. Es sind ja nicht nur Journalisten und solche, die es werden wollen da, sondern es sind also auch in steigendem Maße also Politiker unterschiedlicher Provenienz aus Gemeinderäten und so etwas, die unten sich für die kurdische Sache interessieren. Da, das alles ist äußerst kompliziert. Und in dem Augenblick, wo wie jetzt eine Dame aus München nun zwischen die Fronten da unten gerät, nicht wahr, dann darf die Botschaft wieder einsteigen und jemand schicken, da rausholen und so weiter. Das fördert natürlich auch bei denen nicht die Lust, wenn permanent dann an der Botschaft rum. Die Botschaft hat hier, ich habe das im Einzelnen festgestellt, nicht nur ihre Pflicht getan, sondern sie hat sich sehr engagiert in der Sache eingesetzt.
Und das Thema hatten wir dann schon, inwieweit sich die deutsche Botschaft da unten tatsächlich für die Situation engagiert hat und auch korrekt Bericht erstattet hat. Was der stärken will, ist also, die Leute möglichst unten aus der Situation in Kurdistan rauszuhalten. Und vielleicht aus diesem Motiv auch möchte er, dass Stefan Waldberg dann möglichst rasch abgeschoben wird, wie er sich ausgedrückt hat. Und sein Motiv ist?
Ich messe der Bedeutung, dass ein junger Mensch also in so eine Lage geraten ist, dann doch schon einige Bedeutung bei, sodass ich also auch versuchen will, da das Beste für ihn zu tun. Wenn einer bei den Türken das erreichen kann, dann glaube ich, gehöre ich zu denjenigen, die das ermöglichen können.
Es scheint wohl eher dem konkurrierenden Verhältnis zwischen den Parteien zuzuordnen zu sein, wenn sich nun auch die CDU über ihren Stärken in diese Angelegenheit reinhängt. Bestens mit den Geheimdiensten liiert, wird der Stärken wohl versuchen, den Schaden für die deutsch-türkischen Beziehungen möglichst gering halten zu wollen. Und deshalb dringt er darauf, nicht auf dem Marktplatz in Bonn zu verkünden, was er denn eigentlich will. auf den Marktplatz gehen wollen hingegen andere, die sich bislang schon deutlich und laut in der Öffentlichkeit gegen das Urteil in der Türkei engagiert haben. Zwar nicht in Bonn, aber eventuell in Karlsruhe oder Stuttgart wird für den 27. März eine Demonstration geplant. Hier laufen einstweilen die Vorbereitungen dazu. Vorbereitet worden ist schon eine Postkartenaktion, die von der Zeitschrift Junge Welt ausgeht, aus Berlin am Treptower Park 28. Sie wenden sich in der Postkartenaktion gegen das Terrorurteil, das objektive Berichterstattung über die Menschenrechtsverletzungen ausschalten soll, und verwahren sich mit ihrem Protest an Kinkel zum Beispiel dagegen. Die Postkarten sind auch zu kriegen auf einer Solidaritätsfete, die am Samstag im AJZ Waldkirch stattfinden wird. Zwei Bands spielen dort auf und es wird auch vom Freundeskreis Stefan Waldberg berichtet werden. Die Postkarten sind anschließend dann über Radio Dreieckland zu beziehen. Hinzuweisen ist hier im Übrigen auch auf eine Sendung am Samstagabend 19 Uhr in Radio Dreieckland, die sich mit der allgemeinen Situation und Entwicklung in Kurdistan und im Irak befassen wird. Lise Schmidt wird dazu Auskunft geben. Nun noch ein etwas anders gearteter Beitrag zum Schluss. Radio Dreieckland gibt sich die Ehre einer neuen Programmstruktur. Mit zwei Testwochen inzwischen allen Mitgliedsleuten, die brav ihre Beiträge zahlen, als Programm zugesandt, soll es ab dem 8. Februar losgehen. Angekündigt ist eine Auflösung des manchmal eckigen und stundenweise organisierten Programms. Leicht durchmischt soll es insbesondere am Nachmittag zugehen. Das Morgenradio versucht schon jetzt ab 6 Uhr den Äther zu besetzen und ein paar Nachrichten zusammenzubauen, die bislang um diese Zeit immer vermisst worden sind. Am Tag soll ein neues Outfit her, damit einheitlicher werden, damit verstärkt kulturell-politische Zeichnung bekommen und als, so wird es genannt, linke Alternative zum Dudelfunk soll Radio Dreieckland auch breiter hörbar machen, wo das ganze Spektrum von Themen und Kontroversen dann garantiert sei. Soweit die Ansprüche und Sprüche. Ob davon was umgesetzt wird, soll dann am 3. März dieses Jahres auf der Jahreshauptversammlung von Radio Dreieckland debattiert werden. Mir persönlich passt einiges an diesem neuen Outfit schon gar nicht. Und warum nicht mal ein paar Hinweise geben, die von dort, wo vom grünen Tisch aus die neue Konstruktion entworfen worden ist. Die Wiederholungssendung des Info, das ihr gerade hört, am Vormittag um 10 Uhr ist zusammengeschnitten worden auf eine halbe Stunde. Wer also zukünftig, weil er oder sie das Info am Vortag nicht mitkriegen konnte, morgens nur noch die halbe Kost serviert bekommt, darf sich nicht wundern. Von den Infoleuten selbst gibt es allerdings harte Kritik an diesem Vorgehen. Niemand wird sich bereit finden, die ganze Infostunde auf 30 Minuten in der Wiederholung zu kürzen. Die Antwort auf diese Weigerung von gestern Abend: dann wird das Info überhaupt nicht wiederholt. Zum Zweiten fällt auf, dass nun schon morgens um 10.30 Uhr die linke Alternative zum Dudelfunk zu hören sein wird, nämlich Musiksendungen vom Vortag, in denen es häufig dröhnt und scheppert. Das ist also zusammen mit den berüchtigten Stars und Hits demnächst immerhin zwei Wochen zu genießen. Zum Dritten. Und das geht zulasten der politischen Wiederholungssendungen, die allesamt gekürzt worden sind. Manche Sendungen werden überhaupt nicht mehr wiederholt. Dafür wird aber die Musik neu aufgemischt. Und zum Vierten, am Nachmittag haben wir dann zwei Sendungen zu vermelden, die unter dem Titel Live Talk und RDL Forum angekündigt sind. Niemand weiß genau, was das alles sein wird, außer dass dort vermutlich einige neue Kollegen inzwischen erklärt. Und zum Sechsten, wir befinden uns im Abendprogramm, so ist dort künftig nach den Nachrichten die Welt aus der Region und dem Stadtteil zu finden. Je eine halbe Stunde. Was dazu geführt hat, dass den Regionalsendungen, die bislang aus Emding und Waldkirch stammen, gleich einmal die Hälfte der Sendezeit mindestens abgeschnitten worden ist. Und ebenfalls den Eindruck erweckt, als würden Stadtteilnachrichten zum Beispiel aus den Stühlinger nun jede Woche möglich sein, was zumindest der Gruppe, die das bislang machte, nicht vorstellbar ist. Auch hier wurde wohl kräftig in den neuen Konstruktionsbüros daneben programmiert. Stillschweigend beseitigt worden ist auch der Debattenplatz, der zwar nicht wahrgenommen wurde in der letzten Zeit, aber immerhin die Möglichkeit geboten hätte, zu debattieren. Soll künftig die Debatte in den Wochentag hineinverlegt werden, an der sich so verdammt viele Leute dann auch noch kräftig beteiligen können? Soweit also einige kräftig für meine Ansprüche daneben gegangene Änderungen, die dann ja allesamt auf der Jahreshauptversammlung am 3. März 1993 den Verantwortlichen dargebracht werden können.